Seien wir doch mal ehrlich, Jugendsprache wird von den Älteren als eine Art moderner Verfallserscheinung empfunden, die vorwiegend nervt, weil sie meist unverständlich ist und eigentlich der Zerstörung unserer Sprache dient. Und das galt schon seit 500 Jahren, also zu Zeiten Martin Luthers? Verlässliche Quellen stammen immerhin aus dem 17. Jahrhundert. Seit dieser Zeit sammelten Jungakademiker gemeinsam Begriffe und Redewendungen und selbst Goethe legte eine handschriftliche Sammlung von Studentenwörtern an. Die Sprache einer Oberschicht also, naja, vor 250 Jahren gebärdeten sich die Studenten viel krawalliger als heute. Ich zitiere aus dem Buch: Die Häufigkeit und die Verbreitung ihrer Tumulte übertraf sogar alles, was sich in den 60ern ohnehin nur in Berlin, Frankfurt und ein paar anderen großen Metropolen abspielte. Um 1750 rumste es selbst in Städten, deren Universitäten heute unter anderem deswegen längst nicht mehr existieren, weil Krawallmachen das Einzige war, was die Studenten dort noch lernten. Sie duellierten sich und veranstalteten Saufgelage, die nach komplizierten und absurden Ritualen abliefen. Nachts schmissen die Studiosi den Bürgern, die ihnen unliebsam geworden waren, die Scheiben ein und veranstalteten anderen brutalen Unfug. Selbst die Sittsamkeit gut bewachter, braver Bürgertöchter, der sogenannten Florbesen, stellten die Jungakademiker auf die Probe. Es entspricht auch einem Grundzug der Jugendsprache in den 500 Jahren, die in diesem Buch gemustert wurden. Dort gaben immer Männer den Ton an. Es waren die Burschen, die Haupthähne, die Bachanten, die Swingboys und die Babos. Für die waren Frauen Besen, Itchen, Tussis und Bitches, also immer nur Objekte. Nach einer weit verbreiteten Meinung entspricht die Jugendsprache einer ganz bestimmten aktuellen kulturpolitischen Situation und hat meist keine Chancen, Generationen zu überdauern. Der Autor belegt mit einer ganzen Reihe von Beispielen das Gegenteil. Ich zitiere: Wir sind gewohnt, das Wort Bulle mit vulgär-linker Polizeikritik rund um die 68er zu verbinden. Aber es ist viel älter. Der Ausdruck tauchte schon im 19. Jahrhundert auf, wird in Alfred Döblins Roman Berlin-Alexanderplatz verwendet und eine weitere Spur führt bis in die alte Studentensprache. Schon 1813 nannten die Studenten in Freiburg den Pedell, der an der Universität quasi polizeiliche Aufgaben wahrnahm, Bulle. Der Dramatiker Josef von Auffenberg reimte in seinem noch als Jurastudent verfassten Schwankgedicht Sauerkraut-Suite: Herrgott, die Bullen nahen schon. Das hätte auch der ängstliche Stoßseufzer eines passlosen Gammlers im Englischen Garten 123 Jahre später sein können. Also es ist schon wirklich krass, was wir durch dieses Buch alles lernen. Ja, ist das wirklich krass? Den wenigsten Menschen dürfte bewusst sein, dass es sich hier um die Wiedergeburt eines sehr alten Jugendwortes handelt. Bei der Betrachtung der Studentensprache des 18. Jahrhunderts bedeutet krass, damals noch wie das lateinische Ursprungswort crassus, dick, grob, derb, plump, mit C geschrieben, so viel wie heute uncool und bezog sich auf einen Studenten, der ganz neu und ahnungslos an die Universität gekommen war. Im 18. und 19. Jahrhundert vermengte man dieses Studentenwort dann mit dem alten deutschen Grass, heftig, schrecklich, das noch in grässlich steckt. Grasig, sagt der Münchner. Es wurde zu einem negativen Steigerungswort in Verbindungen wie krasser Luxus, krasser Egoismus und besonders häufig bei krasser Aberglaube. Und doch ist das Wort krass in unserer heutigen Zeit mehr zu einer allgemeinen Lobvokabel geworden, wobei ja bis heute in fast jedem Gebrauch des Wortes das Erstaunen über etwas Außergewöhnliches und sogar Einschüchterndes mitschwingt. Ja, krass, wieder etwas, was wir gelernt haben. Und warum hat nun eigentlich der Autor für sein Buch den Titel krass genommen? Er sagt: Mit der Rückkehr von Krass schließt sich ein Kreis. Die Idee zu diesem Buch und seinem Titel wurden geboren, als ich im Gespräch Bekannte darüber belehrte, dass Krass vor 250 Jahren schon mal ein Jugendwort gewesen ist. Was in der Zwischenzeit mit den deutschen Jugendsprachen passiert ist, wissen wir nun. Auch über das Wenige, das aus der nebligen Frühzeit der Studentensprache bis weit zurück zum Zitat aus den Luther-Tischgesprächen bekannt ist, wird sich mein Lesepublikum nun hoffentlich aufgeklärt fühlen. Fast schon ein Schlusswort, aber wer die Tendenzen der zeitgenössischen Jugendsprache der letzten Jahre kennenlernen möchte, dem empfehlen wir das letzte Kapitel »Der Digger, der Babbo« und ihr Mega-Endgegner, das Visco-Girl. Was ist denn das, meinen Sie? Ich könnte es Ihnen erklären, aber der Autor kann das besser. Und jetzt kommt der lokale Bezug. Matthias Heine studierte an der Technischen Universität Braunschweig Germanistik und Geschichte. Unter der Leitung von Helmut Henne war er als wissenschaftliche Hilfskraft an der Neubearbeitung des deutschen Wörterbuchs von Hermann Paul beteiligt. Er leistete noch ein Volontariat bei der Braunschweiger Zeitung ab und ist nun seit 2010 Redakteur im Feuilleton der Welt. Zu seinen bevorzugten Themen gehören Sprachgebrauch und Sprachwandel.